Leider stehen wir da im internationalen und auch im europäischen Kontext schlecht da in der Schweiz. Wir haben ungefähr 10% der Kinder, die einen palliativen Betreuungsbedarf haben, erhalten diesen, und das nicht nur im spezialisierten, sondern auch im allgemeinen Palliativbereich. Und das ist im europäischen Vergleich viel, viel niedriger. Und auch wenn wir das mit dem Erwachsenenbereich vergleichen, ist die Abdeckung in der Schweiz für die Kinder schlechter als für Erwachsene.
Willkommen zu einer neuen Episode von Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Palipod reden wir über Palliativcare. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Palipod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Wie geht es Familien mit einem Kind, das lebenslimitierend erkrankt ist? Wie steht es um die Lebensqualität der Eltern während der Erkrankung von ihrem Kind? Wie geht es ihnen in der Trauer, wenn das Kind verstorben ist? Genau um das geht es in einer mehrteiligen Studie, die vor kurzem abgeschlossen worden ist. Gut 3,5 Jahre hat die Sphera-Studie untersucht, wie sich spezialisierte pädiatrische Palliativcare auf Familien mit einem schwerkranken Kind, auf das Gesundheitsfachpersonal und auf das Gesundheitssystem auswirkt. Die Podcast-Folge ist in Zusammenarbeit mit dem Sphera-Studienteam entstanden. Zu Gast ist eine der beiden Studienleiterinnen, Eva Bergstresser. Sie ist ärztliche Leiterin vom Kompetenzzentrum Pädiatrische Palliativcare am Universitätskinderspital Zürich. Zu Wort kommt auch Nora Tschudi, Sozialarbeiterin am Zürcher Kinderspital. Sie zeigt auf, warum Familien finanziell unter Druck geraten können bei einer schweren Erkrankung von ihrem Kind. Und weil wir auch die Finanzierung der spezialisierten pädiatrischen Palliativcare thematisiert haben, ist im zweiten Teil dieser Episode neben der Eva Bergstresser auch noch der Direktor Finanzen vom Kinderspital, der Michael Bähler, zu Gast. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche raus. Auch in der nächsten Episode vom «Letzten Stündli», einem Podcast von Elina Ibello, geht es um die Sphera-Studie. Auch dort in Zusammenarbeit mit dem Sphera-Team. Elena redet mit Ann-Kathrin Gerber, die ihre Dissertation im Sphera-Forschungsprojekt geschrieben hat. Und sie redet auch mit den Eltern der herzkranken Mena, der Miriam Losli und dem Harald Harrer.
Wir sitzen hier noch im Alten Kinderspital Zürich, im Büro der Eva Bergstresser. Mit am Tisch sitzt auch Nora Tschudi, Sozialarbeiterin am Kinderspital. Herzlich willkommen euch beiden. Und danke, dass ich hier hinkommen und mit euch das Gespräch führen darf. Wir reden heute über die Ergebnisse der Sphera-Studie. Wir schauen aber auch genauer so mögliche Situationen und Schwierigkeiten von Familien an, die ein schwerkrankes Kind haben. Und bevor wir so ins Gespräch rund um die Studie einsteigen, mal zuerst eine Begriffsdefinition. Was genau ist spezialisierte pädiatrische Palliativcare, Eva Bergstresser?
Spezialisierte pädiatrische Palliativcare bedeutet, dass ein dezidiert auf dieses Thema ausgerichtetes Team diese Kinder und Familien betreut. Das bedeutet, ich mache das nicht nebenher noch zusätzlich, wie ich vielleicht irgendeine Arbeitsgruppe zusätzlich mache, sondern ich persönlich wie auch unser Team arbeiten schwerpunktmäßig für die pädiatrische Palliativcare, haben entsprechende Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel den interdisziplinären Schwerpunkt für Palliativmedizin, für die ärztlichen Fachpersonen oder ein Master of Science bei den Pflegefachpersonen oder Weiterbildungen, wobei es dort wenige gibt für die Psychologen und Sozialarbeiterinnen. Aber wir haben alle eine dezidierte Ausbildung und beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit pädiatrischer Palliativcare. Und deshalb bezeichnen wir uns als spezialisiertes Team bzw. als Kompetenzzentrum für pädiatrische Palliativcare.
Mhm. An welchen Kinderspitälern wird denn spezialisierte pädiatrische Palliativcare angeboten?
Neben dem Kinderspital in Zürich, das im Moment noch das einzig zertifizierte ist von den dafür geschaffenen Organen, wie auch als einzige Klinik-Weiterbildungsstätte für pädiatrische Palliativcare ist, wird auch spezialisierte Palliativcare in St. Gallen angeboten und in Lausanne. Und das bedeutet auch noch ergänzend zu dem, was ich gesagt habe, dass es zum Beispiel einen 24-Stunden-Dienst gibt für die Eltern. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und wir sind auch multiprofessionell aufgestellt. Also es ist nicht eine Ärztin, die das macht oder eine Pflegefachperson, sondern es ist ein interprofessionelles Team mit Ärztinnen, Pflegenden, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, vielleicht irgendwie noch weitere Fachpersonen. Aber die vier sind sicherlich ganz wichtig. Manche Teams haben auch noch Seelsorgende mit in ihrem Team. Wir arbeiten eng mit denen zusammen.
Mhm. Mhm. Wo dann einfach punktuell beizogen werden. Ja. Mhm. Mhm. Wie steht es dann insgesamt mit der spezialisierten pädiatrischen Palliativcare-Versorgung in der Schweiz?
Leider stehen wir da im internationalen und auch im europäischen Kontext schlecht da in der Schweiz. Wir haben ungefähr 10% der Kinder, die einen palliativen Betreuungsbedarf haben, erhalten diesen und das nicht nur im spezialisierten, sondern auch im allgemeinen Palliativbereich. Und das ist im europäischen Vergleich viel, viel niedriger. Und auch wenn wir das mit dem Erwachsenenbereich vergleichen, ist die Abdeckung in der Schweiz für die Kinder schlechter als für Erwachsene.
Mhm. Also deutlich schlechter?
Deutlich schlechter. Mhm.
Ganz kurz, weil es einfach gerade so zum Thema passt jetzt. Warum ist das so?
Ich denke, weil bei den nationalen Strategien, die es gab seit 2010, der pädiatrische Bereich nicht gut genug angeschaut wurde. Und damit auch der Handlungsbedarf nicht erkannt wurde. Das erfolgt aktuell, aber bis es dann wirklich zu einer Korrektur kommt, dauert es. Und in unserer aktuellen gesundheitspolitischen Situation mit der Situation der Finanzierbarkeit solcher Leistungen, die nicht finanzierbar sind im bestehenden Tarifsystem, sei es stationär oder ambulant, und mit dem Fachkräftemangel, werden wahrscheinlich noch lange brauchen, bis wir irgendwo in den Bereich 50% kommen könnten.
Das klingt nicht wahnsinnig verheißungsvoll für die Zukunft, ja. Mhm. Wenn eine Familie neu zu euch kommt, was sind dann die dringlichsten Anliegen von so einer Familie? Falls man das aufgrund von der Vielfalt von der Erkrankung überhaupt so kann, ganz allgemein sagen.
Häufig, und das kann man vielleicht auch, wenn man eine Definition für Palliativcare anschaut, sind wir wie eine sogenannte Extra Layer of Care. Wir sind eine Zusatzleistung neben den hochspezialisierten Angeboten, die es schweizweit gibt. Und wir unterstützen die Familien auf einer übergeordneten Ebene in der Betreuung des Kindes, in familiären Aspekten, in psychologischen Aspekten und in finanziellen Aspekten. Und das geht über das hinaus, was spezialisierte Teams, zum Beispiel Neurologie, Kardiologie, Onkologie, leisten, hinaus. Und je nach individuellem Kind ist vielleicht das Symptommanagement im Vordergrund und bei einem anderen ist es vielleicht eher, dass man eine heilpädagogische Institution unterstützt in der Betreuung dieses Kindes, um das Kind bestmöglich und so normal wie möglich, wie es seinen Fähigkeiten gemäß überhaupt möglich ist, im Alltag leben lassen zu können und mit anderen gleichaltrigen Kindern zu sein und nicht in einer permanenten Ausnahmesituation zu sein. Das gilt für das Kind wie für die Familie.
Mhm. Mhm. Und wann bist du involviert, Nora?
Die Sozialberatung wird aus ganz verschiedenen Gründen involviert bei Familien mit einem schwerkranken Kind. Und auf Details, auf alle Themen kann ich da wie nicht eingehen, aber so hervorheben möchte ich ein paar ganz wichtige Aspekte. Also grundsätzlich muss man sagen, dass eine schwere Erkrankung von einem Kind natürlich immer grossen Einfluss hat auf den Familienalltag. Wenn man sich vorstellt, dass das Kind hospitalisiert ist, das kann während mehrerer Wochen oder aber auch Monaten der Fall sein. Und beide Elternteile erwerbstätig sind, plus vielleicht noch andere Kinder haben, die daheim betreut werden müssen, dann kommen die natürlich, ja, in Organisationsschwierigkeiten. Es ist dann zum Klären, welche Möglichkeiten haben sie bezüglich der Arbeitsstelle, also arbeitsrechtliche Aspekte. Und die sind leider nicht immer eindeutig. Und Situation XY gibt es diese Lösung. Und genau das Gleiche gilt halt auch mit der Geschwisterbetreuung. Ist immer von ganz vielen Faktoren abhängig. Was ist jetzt das Richtige für die Familie? Was ist die Ausgangslage? Was können verschiedene mögliche Lösungen sein? Also sehr viel Beratung in verschiedenen Bereichen. Ein weiterer grosser Bereich sind insgesamt sozialversicherungsrechtliche Aspekte, wie beispielsweise, dass ein Kind mit gesundheitlicher Beeinträchtigung Anspruch auf verschiedene Leistungen von der IV hat. Da kennt man jetzt vielleicht allgemein mehr so die IV-Rente bei den Erwachsenen. Das ist bei den Kindern nicht der Fall. Die gibt es nicht, aber es gibt andere Leistungen. Beispielsweise, ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe, aber einfach mal, dass man so ein paar Begriffe gehört. Die Hilflosenentschädigung und der Intensivpflegezuschlag. Das sind direkte Geldleistungen, die an die Eltern gehen, eben unter gewissen Voraussetzungen. Und die dann auch gewissermaßen einen Lohnausfall ausgleichen, aber nie ganz. Mhm. Und das führt gerade zum nächsten Thema, Finanzen. Ein Spitalaufenthalt, eine Krankheit von einem Kind, generiert immer mehr Auslagen für Familien. Sei das Reisekosten für Besucherfahrten, gerade wenn Familien nicht aus dem Raum Zürich kommen, sondern von weiter her kommen. Oder für die Unterkunft im Kinderspital, die auch etwas kostet. Zumindest jetzt noch. In Zukunft könnte sich das ändern. Und auch für die Verpflegung, die viel, viel teurer ist. Parkkosten sind auch sehr hoch im Kinderspital. Das sind so alltägliche Sachen. Das sind dann Mehrauslagen, während gleichzeitig eben der Lohn tiefer kann sein, weil man vielleicht das Pensum reduziert, bis hin zu ganz die Arbeitsstelle muss kündigen.
Also es sind ja alles Sachen, wenn ich jetzt das so höre, eben irgendein ÖV-Ticket, Parkticket, das ist ja alles nicht zahlt von der Krankenkasse und das kann ja aber gleich, wenn das über Wochen oder Monate hinweg ist, ein grosses Loch in die Kasse reissen, oder?
Das ist so. Mhm. Man muss sagen, viele von den Kindern, die einen Palliativbedarf haben, dort wird die Behandlung über die IV finanziert und die kennen auch eine finanzielle Unterstützung für so Reisekosten, aber es deckt auch die nicht bei weitem. Also das sind Ansätze zu tief und es gibt es nicht für jeden Tag. Aber dort ist einfach noch, also die Krankenkasse kennt das nicht, das System, aber bei der IV gibt es dort immer eine kleine Rückerstattung.
Mhm. Ja, gehen wir doch mal zu der Studie, zu der Sphera-Studie. Nach der Pelikan-Studie, die 2012 bis 2015 erhoben worden ist, haben ihr vor gut 4 Jahren die Sphera-Studie aufgelesen. Warum ist die zweite Studie so wichtig gewesen und was hat man untersucht? Also wo sind die Unterschiede zu der Pelikan-Studie?
Also ich fange mit der Pelikan-Studie an. Die ist entstanden im Rahmen der nationalen Strategie und der dort erhobenen Strategie-Idee, dass es Forschung braucht in der Palliativcare und dort hat der SNF, der Schweizerische Nationalfonds, im Rahmen eines Forschungsprojektes NFP 67 eine Ausschreibung gemacht für Studien zum Lebensende, sodass die Pelikan-Studie wirklich das Lebensende von Kindern in der Schweiz aus verschiedenen Diagnosegruppen angeschaut hat. Und wir haben schon da gedacht, eigentlich gefällt uns das nicht so mit dem Lebensende. Wir wollen gucken, auf der einen Seite prospektiv, also im Verlauf, wie entwickelt sich ein Kind mit seiner Familie zusammen im Krankheitsverlauf, wenn es palliativ wird? Und was ist der Effekt der spezialisierten Palliativcare auf einen solchen Verlauf im Vergleich zu Kindern, die diese spezialisierte Betreuung nicht bekommen?
Was genau haben Sie denn untersucht jetzt in der Sphera-Studie in diesen 3 Jahren, wo die Studie gelaufen ist? Und bei welchen Zielgruppen haben Sie das untersucht?
Also wir wollten die Wirksamkeit von spezialisierter Palliativcare untersuchen. Und dazu haben wir uns überlegt, was ist denn wirksam? Woran können wir Wirksamkeit messen? Und wenn man die Definition von Palliativcare anschaut, dann steht überall in jeder Definition für Kinder, für Erwachsene, für alle Patientengruppen die Lebensqualität im Zentrum. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen schauen, wie verändert sich die Lebensqualität von einem Kind, das lebenslimitierend krank ist, und seiner Familie, wenn es diese vorher erwähnte Extra Layer of Care bekommt, diese zusätzliche Betreuungseinheit der spezialisierten Palliativcare. Und wir haben dazu auf der einen Seite die Kinder, die sehr häufig nicht einen Fragebogen ausfüllen konnten, weil sie entweder viel zu klein waren oder viel zu krank waren oder wenn sie neurologische Erkrankungen hatten, auch kognitiv nicht in der Lage waren, überhaupt einen Fragebogen auszufüllen, haben wir gesagt, okay, viele Eltern sagen, wenn es meinem Kind gut geht, dann geht es mir auch gut. Und so können wir quasi die Eltern und die Geschwisterkinder beiziehen, um die Lebensqualität des Kindes abzubilden. Und dafür haben wir Fragebögen entwickelt, die klassische Lebensqualitätsfragen abgefragt haben, aber auch vieles drumherum abgefragt haben, von dem, was Nora Tschudi eben auch gesagt hat, wie geht's den Familien sonst? Und wie schätzen Familien das Leiden des Kindes ein? Was sind andere Belastungsfaktoren? Und das wurde in Fragebögen prospektiv im Verlauf immer wieder während eines gesamten Jahres erhoben. Die Eltern haben also, oder die Familien haben Anfang nach 2 Wochen, dann 4-wöchentlich, dann 3-monatlich Fragebögen nach Hause geschickt bekommen oder im Spital ausgehändigt bekommen, um anzuschauen, wo stehen sie jetzt? Wir haben Kinder einbezogen oder Familien einbezogen, die neu hier im Kinderspital durch uns, durch unser Team betreut wurden, sodass quasi häufig eine Diagnosestellung, also zum Beispiel ein schwerer Herzfehler oder eine schwerwiegende neurologische Diagnosekrankheit, oder eine onkologische Krankheit, die nicht mehr heilbar war, zusammenfiel mit dem Beginn einer palliativen Begleitung. Neben diesen Fragebögen haben wir bei den Kindern zu diesen Zeitpunkten, wo wir die Fragebögen abgegeben haben, auch geschaut, wie geht's denen, was ist bei uns dokumentiert, was hat an Gesprächen stattgefunden etc. im Spital. Ambulant, zum Beispiel auch durch eine Kinderspitex zu Hause, wie viel Arztbesuche, all solche wirklich Mini-Details. In den Vergleichszentren, die keine spezialisierte Palliativcare anbieten, wozu insbesondere die Universitätsklinik, Universitätskinderklinik Basel, wie auch das Inselspital, die Kinderklinik dort zählten und die ein kleines Palliativteam haben, die aber eher so noch zusätzlich ein bisschen palliativ machen. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht nicht sehr wertschätzend, aber sie sind von ihrer Teamgröße klein und sie haben längst nicht die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt nicht, dass die Qualität schlechter ist, aber dass diese Rund-um-die-Uhr-Betreuung nicht möglich ist. Mhm. Dort wurden Kinder und deren Familien eingeschlossen, die vielleicht schon lange palliativ betreut wurden und die von den Fachpersonen als mögliche Kandidatenfamilien für die Studie beurteilt wurden. Sprich, diese beiden Gruppen waren extrem unterschiedlich. Die Kinder in unserer Gruppe am Kinderspital in Zürich waren häufig sehr schwer krank, waren sehr häufig auf der Intensivstation über Wochen, Monate hinweg, währenddem die Kinder in den Vergleichskliniken häufig in einer stabilen Krankheitsphase waren und sehr viel weniger hospitalisiert waren als bei uns. Mhm. Und damit drücke ich schon ein bisschen aus, wie schwierig es war, unsere Studienfrage in der Richtung zu beantworten, wie wir sie eigentlich gerne beantwortet hätten, nämlich, dass spezialisierte Palliativcare einen Mehrwert bringt und dass man den auch messen kann.
Also man hat ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, darf man das vielleicht so sagen. Ja. Genau, wir kommen ja noch darauf, dass das eben relativ schwierig nachweisbar war und warum das so war. Was sind dann die wichtigsten Ergebnisse jetzt für euch aus der Sphera-Studie?
Also wir können leider nicht beweisen mit diesem Studiensetting, dass spezialisierte Palliativcare einen Mehrwert bringt. Wir können aber in kleinen Aspekten zeigen, dass die Lebensqualität von Eltern, die unsere Betreuung zusätzlich erhalten haben, neben der Betreuung, die stattfindet, die ja auch psychosoziale Aspekte beispielsweise beinhaltet und eine Menschenmedizin beinhaltet, dass diese Zusatzbetreuung zu einer statistisch nicht signifikanten, aber doch leichten Verbesserung der Lebensqualität der Eltern geführt hat. Also das ist ein Ergebnis, wo man sagen kann, doch, das besteht, aber es ist statistisch nicht signifikant. Und das, was Eltern als Bemerkungen geschrieben haben, die positiv klingen, die können wir einfach mit diesen statistischen Werten nicht entsprechend abbilden.
Ich denke auch, Lebensqualität an sich ist ja sehr schwer messbar, oder? Und hängt von so vielen auch individuellen Gegebenheiten ab.
Und da kommt dazu, dass wir unglücklicherweise mit unserer Studie mitten in die Corona-Pandemie fielen, sodass ein zusätzlicher Faktor dazu kam, der unbeschreiblich ist und der möglicherweise auch noch zusätzlich auf der einen Seite die Bereitschaft an der Studie teilzunehmen in einer hochbelasteten Situation, auch wenn man dann noch ein Kind im Spital hat und nicht zu zweit, zu dritt, zu viert am Spitalbett sitzen kann, sondern es waren lange Zeiten nur eine Person erlaubt und es gab extreme Restriktionen, was sicherlich zu einer zusätzlichen Belastung geführt hat, insbesondere dann, wenn das Kind hospitalisiert war, was im häuslichen Setting definitiv anders war. Also von daher, wir haben unglaublich schwierige Voraussetzungen gehabt, die sich auf unsere Studienergebnisse sicherlich ausgewirkt haben.
Nora, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was für Auslagen das dann eine schwere Erkrankung für die Familie nach sich zieht? Wir haben so ein paar Sachen haben wir schon mal angesprochen, aber es ist ja auch, sind ja sicher auch andere finanzielle Belastungen, die da sind.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Also einerseits kann ich einfach nochmal ergänzend sagen, was für effektive Mehrauslagen können anfallen. Das sind beispielsweise, wenn ein Geschwister betreut werden muss, nicht familiär, weil es vielleicht keine Angehörigen gibt, die in der Nähe wohnen oder die schon pensioniert sind. Und vielleicht ein, zwei Tage mehr in die Kita muss gehen, oder aber man tut einen Entlastungsdienst organisieren für eine gewisse Zeit. Das ist beides sehr kostenintensiv. Und auch wenn jetzt ein Kind mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung dann mittelfristig in eine Kita würde gehen, das gibt spezialisierte Kitas auch, die Kinder mit einem hohen Pflegeaufwand betreuen. Allerdings ist das bei weitem nicht flächendeckend. Also man muss dann ein bisschen Glück haben, dass man entweder in der Nähe von so einer wohnt oder aber dass eine Kita, die das eigentlich nicht im Konzept hat, bereit ist, da einen Schritt weiter zu gehen. Aber das bedeutet, dass der Betreuungsfaktor höher ist als jetzt bei einem gesunden Kind. Und das sind auch massive Beträge zum Teil, wo sehr ins Gewicht fallen für Familien. Das ist das eine. Und da gibt es noch viele weitere Punkte, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Und das andere ist aber auch, dass halt die Lohneinbusse sehr einschneidend kann sein. Also, dass es dann vielleicht sich auch irgendwann einpendelt und nicht mehr dermassen viel Mehrauslagen gibt, jetzt gerade wenn das Kind daheim ist. Aber die Lohneinbusse, die kann halt ja, existenziell werden.
Ja, genau. Etwas, was ich auch spannend finde, die Studie hat auch gezeigt, dass bei Familien mit schwerkranken Kindern doppelt so viele Mütter nicht erwerbstätig sind, als bei Familien ohne diese Problematik. Das bedeutet ja auch so einen Lohneinbuss. Mhm. Es hat aber auch Auswirkungen auf später, auf Altersvorsorge von einer Mutter. Was bedeutet das dann für die Familien, wenn so ein Lohn auch wegfällt?
Ja, also zuerst einmal überrascht es gar nicht, finde ich, dass es dort eindeutig mehr Mütter sind, die nicht erwerbstätig sind, weil halt auch nach einer langen Hospitalisation, wenn dann das Kind daheim ist, kommt sehr oft zu geplanten, aber auch unplanten, notfallmäßigen Hospitalisationen zum Teil. Das heisst, es ist extrem eine schwierige Planbarkeit für die Zukunft. Und Arbeitgeber machen das in der Regel ja, eine Weile lang mit, oder? Aber mit der Zeit ist das für beide Seiten, für eine erwerbstätige Person, also einen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, aber auch für Arbeitgeber schwierig. Und es läuft dann manchmal halt wirklich darauf hinaus, dass ein Elternteil sagt, das ist mir auch zu anstrengend und ich muss jetzt ja, die Stelle kündigen und bin für mein krankes Kind da. Ja, das hat Folgen natürlich. Es gibt dann die Altersvorsorge, die du jetzt angesprochen hast, die dann fehlt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch je nachdem die Isolation. Also wenn man dann sehr oft daheim muss sein. Und man muss sich vorstellen, mit dem schwerkranken Kind daheim ist dann vielleicht auch anders, als wenn man das gewählt hätte. Hausfrau und Mami zu sein, wo man dann vielleicht auf den Spielplatz geht und dort sich noch ein bisschen vernetzen kann mit anderen Eltern, ist dann mit dem Kind mit Behinderungen vielleicht nicht ganz so einfach und fordert sehr, sehr viel. Also die haben zum Teil dann wirklich auch ganz viele Kinderspitex daheim, wo zwar ein bisschen entlasten kann, wo dann vielleicht einmal, wo man mal kann posten oder in Ruhe die Wäsche machen, aber das heisst trotzdem nicht, dass man dann kann arbeiten kann. Also das... Die Isolation, finde ich, ist schon auch noch ein Punkt. Und das wiederum, das kann dann halt zu Erschöpfung auch führen. Ja. Und ich viel höre von Eltern, dass sie nicht mehr mögen.
Ich würde da gerne noch eine Ergänzung dazu machen. Und das konnten wir in der Studie nicht abbilden, weil die Studie dazu von der Dauer her zu wenig lang war. Wenn eine Mutter nicht erwerbstätig ist, hat es die Folgen, die Nora Tschudi gerade gesagt hat. Es hat aber auch die Folge, dass es massive Karriereeinbußen gibt, weil sie hat viele Jahre nicht gearbeitet, sprich die Karriereleiter ist verkürzt. Und das Gleiche passiert bei den Vätern auch. Die sind nicht in der Karriereleiter unterwegs, wie sie vielleicht möglich gewesen wäre ohne ein schwerkrankes Kind. Und ich denke, das wäre ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, der auch vielleicht in der zukünftigen Studie, die dann aber eine Laufzeit von mehreren Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten bräuchte, das wirklich beweisen zu können, weil damit entstehen dann wirklich finanzielle Einbußen, die riesig sind.
Ja, das stelle ich mir auch so vor, ja. Gibt es dann Möglichkeiten, dass man Arbeitgeber jetzt da zum Beispiel auch ein bisschen ins Boot holen könnte? Also es bräuchte ja auch, wie, glaube ich, auch Sensibilisierung, oder, von der Wirtschaft eigentlich, dass man ein bisschen offener wäre diesbezüglich, oder? Ich weiß nicht, was. Also, ich stehe jetzt so ein bisschen hilflos da, aber eigentlich müsste es ja auch wie ein Mindset geben.
Ich denke, dass das vielleicht nicht unbedingt nur auf Arbeitgeberseite nötig ist, weil der Arbeitgeber ist letztendlich auch eine Institution, wo Angestellte hat und einen Lohn zahlt und funktionieren muss und abliefern muss und Auftrag hat etc. Ich habe viel mehr das Gefühl, es müsste auf politischer Ebene einen Wandel geben. Und einer davon ist ja, dass es zum Beispiel der Betreuungsurlaub eingeführt worden ist, wo eigentlich gedacht gewesen wäre, dass das Eltern kann entlasten und aber auch der Arbeitgeber kann entlasten, weil das ist dann eine Lohnfortzahlung über die EO, also Ausgleichskasse, Erwerbsersatzordnung, wenn man eben auf ein schwerkrankes Kind muss schauen muss, für eine gewisse Zeit. Maximal 3,5 Monate sind das. Und das wäre ein super Ansatz. Die Hürden sind aber relativ gross, dass man das überkommt. Und das ist auch für den Arbeitgeber sehr sinnvoll, weil die Arbeitskraft fehlt so oder so, aber der Lohn wird dann halt über eine Versicherung gezahlt. Und ich denke, da gibt es schon Ausbaumöglichkeiten.
Ja.
Wo ich aber eher bei der Politik sehe.
Und das könnte man ja möglicherweise auch für Mütter und Väter gleichermaßen ein.
Das dürfen beide beziehen. Oder? Also das ist schon verdenkt. Ja. Aber eben die Hürden sind ein bisschen gross. Und von dem her ist es nicht so, es hat erfolgsversprechender getönt, als dass es jetzt in der Umsetzung ist. Aber es gibt da auch einen Vorstoß oder eine Motion, die eingereicht worden ist. Motion Müller heisst die. Wo die Idee wäre, dass Eltern das können beziehen, sobald das Kind 4 Tage hospitalisiert ist. Das würde einiges vereinfachen. Das ist beim Nationalrat und beim Ständerat durchgewunken worden und ist jetzt beim Bundesrat schon länger.
Ja. Okay, sind wir gespannt. Wir haben vorher ein bisschen die Mehrauslagen besprochen. Trotzdem bildet sich das nicht so richtig ab in der Studie. Also, sondern eigentlich sind dort mehr Auslagen von der Familie als eher klein angegeben worden. An was liegt das?
Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Einerseits hat Teilnahme an der Studie ein höchstes Commitment erfordert und auch gute Deutschkenntnisse, was natürlich schon mal einen grossen Teil oder einen gewissen Teil ausschließt, der nicht hat können teilen aus sprachlichen Gründen. Und was ich auch denke, ist, dass es viel versteckte Auslagen gibt, wo jetzt Eltern zum Teil nicht so direkt bewusst sind. Ich mache ein Beispiel. Wieder, wenn ein Kind im Spital ist und die Eltern ein sogenanntes Elternzimmer brauchen, das ist dann nicht am Bett. Vielleicht ist das Kind auf der Intensivstation, da kann man nicht schlafen als Eltern. Dann sind sie auf so ein Zimmer angewiesen. Das sind monatliche Kosten von über 1'000 Franken. Mhm. Also eigentlich wie nochmal eine zusätzliche Miete. Je nach Einkommen ist das sehr, sehr einschneidend. Und wir haben die Möglichkeit, das über einen Fonds laufen zu lassen. Und dort tut man vielleicht die Eltern informieren. Und, also man macht eine Anamnese, man hört, in welchen Bereich sie arbeiten. Und es ist dann schon ein bisschen klar, okay, das können sie sich nicht finanzieren, nicht leisten. Und man informiert, wir lassen das über unseren Fonds laufen. Und dann ist das aber eigentlich in dem Moment einmal erledigt für die Eltern. Die sehen keine Rechnung. Sondern die wird dann direkt uns geschickt und zahlt. Und ich denke, das sind gewisse Sachen, die die Eltern zwar hören, aber wahrscheinlich wie nicht so ins Gewicht fallen, weil es ihnen nicht so bewusst ist, gerade bei so wochenlangen Aufenthalt. Und ja, bei anderen Sachen, Benzinkosten kann man schon auch vorstellen, das ist auch so versteckt, oder? Man reist hin und her, hat Auslagen fürs Benzin und ja, realisiert vielleicht nicht so eins zu eins, wie viel das ist. Und über mehrere Wochen und gewisse Distanzen ist das enorm. Wir machen ja manchmal für die Eltern so Reisekostenabrechnungen bei der IV. Weil, also je nachdem, wie belastet sie sind, ist das eine Form von einer Entlastung, die man punktuell mal übernehmen kann für Eltern. Und so sehen wir aber auch sehr gut, wie viele verdeckte Kosten dann anfallen, die auch wieder über Tausende von Franken sein können. Wo dann die Eltern zwar zurückbekommen von der IV, aber auch nicht wahrnehmen, dass dann an den Tagen, wo das die IV nicht zurückerstattet, ja die gleichen Kosten anfallen.
Ja, ja, okay.
Und ich denke, du hast jetzt das Spitalsetting recht hervorgehoben. Auch im ambulanten Setting kann man klar sagen, wenn man ein Geschwisterkind unterbringen muss für einen Arztbesuch, wenn man Parkgebühren hat, wenn man Zusatzauslagen hat, man kann nicht mehr die Wohnung putzen, man stellt mehr Drittpersonen im Haushalt an, man leistet sich vielleicht auch mehr, weil man sich irgendwas Gutes tun muss, man verwöhnt vielleicht hier und dort auch mehr und das sind alles Kosten, die aus meiner Sicht nicht dokumentiert wurden und ich habe auch den Eindruck, dass viele Familien einfach das schambesetzt nicht ausgefüllt haben, so wie es wirklich ist.
Schambesetzt, ja. Schambesetzt, was meinst du mit dem
genau? Ja, zu sagen, ich kann als Vater nicht die Kosten decken, die ich eigentlich habe. Welcher Vater kann das? Und Väter sind häufig doch diejenigen, die das Budget der Familie in der Hand haben, sich dafür verantwortlich fühlen und vielleicht eher Lücken stopfen durch andere Geschichten, ohne das wirklich klar aufzuschreiben, auch wenn wir immer wieder betont haben, wie wichtig das für uns ist, auch um auf einer gesundheitspolitischen Ebene mehr Argumente zu haben und zeigen zu können, das sind die Facts. Und so haben wir die Facts relativ wenig. Auch Umbaumaßnahmen zu Hause, das ist nicht immer gesagt, dass das übernommen wird von der IV oder Windelkosten, Nahrungskosten. Es sind so viele kleine Details, die einfach ausgegeben werden, womit man sich neben der Scham vielleicht auch gar nicht unnötig beschäftigen möchte, weil man sowieso schon viel zu viele Dinge im Kopf hat, dass dann so ein Fragebogen mit so einer Frage, die Frage einfach ein bisschen ignoriert wird, weil sie als nicht wichtig genug angesehen wird. Okay. Also von daher glaube ich nicht, dass das wirklich unsere aktuelle Realität abbildet.
Was gibt es denn sonst noch so für Möglichkeiten? Du hast jetzt schon ein paar angeschnitten. Ihr habt Fonds, die ihr könnt anzapfen könnt. Es gibt Leistungen, die die IV vielleicht macht. Was gibt es denn sonst noch so für Möglichkeiten, um die Lücken zu schliessen? Oder wenigstens schmälern in der Familienfinanzen?
Also es sind schon hauptsächlich die zwei Aspekte. Wir haben jetzt momentan gerade eine relativ gute Ausgangslage, was Stiftungen betrifft. Also wir schreiben sehr unterschiedliche Stiftungen anschreiben für Unterstützung. Und die wollen natürlich auch, also da machen wir gutes Reporting, wir schreiben gut auf, um was geht es, was wir den Budgets mitschicken, wenn nötig. Und das sind sehr hohe Auslagen. Vielleicht kann ich da eine Zahl nennen. Im 2023 haben wir für Familien mit Palliativbedarf über 130'000 Franken ausgegeben, über Stiftungsgelder. Und das finde ich doch recht beeindruckend und würde eigentlich sagen, dass das Studienresultat sicher nicht ganz zutrifft auf die Realität.
Kannst du sagen, wie viele Familien das betrifft?
Das sind 34 Familien mit Palliativbedarf.
Und im Vergleich zu anderen Familien, die hier ein Kind hospitalisiert haben, sind das wahrscheinlich sehr viel höhere Auslagen, oder?
Also insgesamt haben wir im 2023 Stiftungsgesuche gemacht in der Höhe von 760'000 Franken. Also weit über eine halbe Million.
Ja, genau. Und das sind aber auch Familien, die nicht palliativ...
Und das sind auch Familien, die nicht Palliativbedarf haben. Und von dem Gesamtbetrag sind es 17%. Die 34 Palliativfamilien, wenn man dem so sagen kann, sind 17% von der Gesamtanzahl Familien. Ja, vielleicht ein Beispiel noch, gleich noch wegen der Auslagen. Also genau, du hast jetzt noch mal viele Kleinigkeiten, also nicht Kleinigkeiten eben an Auslagen erwähnt. Und denke auch, das sind so Auslagen, die Eltern vielleicht dann wie nicht so bewusst wahrnehmen. Und wenn man genau anschaut, also und gerade in so einer Situation hat man meistens ja nicht Zeit, noch die Musse zu mal hinsitzen und Buch führen und schauen, was gibt man eigentlich alles aus. Aber eben, wir machen das dann häufig von der Sozialberatung, weil wir müssen uns ja auch rechtfertigen gegenüber der Stiftung, wir müssen genau fragen, was sind es jetzt für Auslagen. Und da sehen wir, es sind höhere. Und das sind aber die versteckten für die Familie. Und dann gibt es aber noch die andere Sache, die ich auch finde, das ist ja Lücken im System, als Beispiel. Wenn ein Kind aus einem Drittstaat kommt, da in der Schweiz aber lebt, mehrere Jahre, und auf einen Rollstuhl angewiesen ist, vielleicht schwer spastisch oder hypoton, braucht einen angepassten Pflegerollstuhl, also ein Hilfsmittel, das eigentlich von der IV gezahlt würde, aber weil die Familie die versicherungsmäßigen Voraussetzungen nicht erfüllt, zahlt die IV den Rollstuhl nicht, und das sind je nachdem über 10'000 Franken. Und die Krankenkassengrundversicherung zahlt nie etwas an den Rollstuhl. Also haben wir eine massive Lücke. Niemand zahlt den Rollstuhl für ein sehr pflegeaufwendiges Kind. Ja. Und da kommen natürlich dann die Stiftungen wieder zum Zug, aber es ist mehr auch zum Aufzeigen, dass wir Lücken haben, massive.
Ja, das ist eindrücklich.
Und diese Familien bilden wir in der Sphera-Studie aus sprachlichen Gründen natürlich fast nicht ab, wo dann auch zum Beispiel Familienmitglieder aus den Herkunftsländern für maximal 3 Monate in die Schweiz geflogen werden, hier mitversorgt werden. Aber das ist bei anderen Familien auch. Und ich bin mir sicher, dass solche Mehrauslagen einfach ignoriert werden und nicht angegeben werden, obwohl das ganz wichtige Informationen für uns wären. Weil eine Familie, eine Kernfamilie an sich nicht in der Lage ist, so eine Situation mit den eigenen bestehenden Ressourcen und seien sie noch so gut zu stemmen.
Mir kommt noch ein weiteres Beispiel in Sinn, das ich doch nicht unerwähnt lassen würde. Und zwar auch im Todesfall. Also wenn ein Kind verstirbt, fallen manchmal ganz hohe Auslagen an. Das Bestattungswesen ist wie alles in der Schweiz kantonal geregelt und jede Gemeinde hat dann nochmal ihr eigenes Reglement. Und die Kosten sind sehr unterschiedlich. Also manchmal fallen auch da für eine Bestattung, eine Erdbestattung, mehrere Tausend Franken an, was natürlich massiv ist. Oder aber, wenn die Familie mit islamischem Hintergrund, da kommt es oft vor, dass sie das Kind, das verstorbene Kind, ins Herkunftsland überführen lassen. Und die Überführungskosten sind natürlich auch sehr hoch, um die 3'000 bis 4'000 Franken oft. Und auch das sind Sachen, die man dann, wenn es nötig ist, über Stiftungen können finanzieren.
Ja, okay. Also das ist wirklich viel eigentlich nicht finanzierbar oder nicht von den Familien. Ja. Ihr habt in der Sphera-Studie auch die Lebensqualität der Fachpersonen untersucht. Was für Ergebnisse haben sich da gezeigt? Und was für Fachpersonen haben ihr auch gefragt?
Also wir haben Fachpersonen angefragt, die nicht aus dem spezialisierten Palliativcare-Bereich kamen, sondern die mit bestimmten Voraussetzungen, also eine bestimmte Anzahl von Kindern, bestimmte Berufserfahrung, nicht irgendwelche, in Anführungszeichen, Newcomer, sondern wirklich solche, die schon mehrere Jahre und mit einer bestimmten Anzahl von Kindern, die tatsächlich auch verstorben sind oder mit einem palliativen Behandlungsbedarf betreut werden mussten, die haben wir auch zu ihrer Lebensqualität gefragt und wie sie mit den Situationen umgehen. Auch wie sie erleben, dass das auch etwas zurückgeben kann. Wir haben angeschaut, ob sie posttraumatische Belastungsstörungen haben, ob sie Hinweise für einen Burnout haben. Und dort haben wir alle Berufsgruppen befragt, Spital intern und extern, also auch Kinderspitäcks, Pflegefachpersonen. Und das Spannende dabei war, dass insgesamt die Lebensqualität von den Fachpersonen hoch war, höher als im internationalen Vergleich. Und dass auch die Zufriedenheit mit der Arbeit hoch war. Was überraschend war, war, dass ärztliche Fachpersonen, nicht spezialisiert in pädiatrischer Palliativcare, höhere Belastungsangaben gemacht haben in Richtung auch eines Burnouts im Vergleich zu Pflegefachpersonen. Und das hat uns überrascht, hat auch mich persönlich überrascht, weil ich damit eigentlich nicht gerechnet habe.
Was zeigt das oder was sagt das uns?
Ich könnte mir vorstellen, dass Ärzte, Ärztinnen nochmals ein höheres Verantwortungsgefühl haben und vielleicht noch eher so ein Versagensgefühl entwickeln können, wenn ein Kind nicht geheilt werden kann und insbesondere wenn ein Kind verstirbt, dass man sich das selbst so zu Herzen nimmt, dass man das Gefühl hat, man hätte das verhindern können, man hätte es noch besser machen können. Und dass Pflegende da eine gesündere Distanz haben. Und auch da kommt wieder dazu, dass Covid in dieser Zeit für alle im beruflichen wie im persönlichen Umfeld eine große Rolle gespielt haben. Auch das konnten wir zeigen, dass das ein signifikanter Einflussfaktor war.
Ja, okay.
Auf die Lebensqualität von den Fachpersonen, auch wenn sie insgesamt hoch waren. Und da spielt vielleicht eine Rolle, dass die Schweiz insgesamt im europäischen und internationalen Vergleich doch einen relativ guten Umgang mit der Pandemie entwickelt hat und gelebt hat.
Was gäbe es dann für eine Möglichkeit, die, also vor allem insbesondere Ärztinnen und Ärzte, vor dieser Überbelastung zu schützen? Müsste man sie wie mehr ins Boot holen, anders ausbilden? Was denkst du?
Also in der Pelikan-Studie war ein klares Ergebnis, dass eigentlich alle Fachpersonen, Pflegefachpersonen wie aus dem ärztlichen Bereich gesagt haben, sie brauchen mehr Wissen, mehr Weiter- und Fortbildung. In der Sphera-Studie war in den geschriebenen Kommentaren eigentlich überall kam heraus, wenn ihr uns vom Palliativteam betreut oder begleitet, unterstützt, nicht betreut, Fachpersonen werden nicht betreut, aber unterstützt, dann können wir unsere Arbeit besser machen. Dann haben wir wie das Gefühl, wir können uns ein bisschen zurücklehnen, wir fühlen uns aufgehoben im Setting. Und das erlebe ich auch im Alltag immer wieder, wenn man wie nochmal fragt, hey, was braucht ihr von der Pflege noch dazu? Ja, es wäre gut, wenn du erreichbar bist. Schon allein die Erreichbarkeit, die Möglichkeit, jemanden anzurufen, der dann da ist, im schlimmsten Fall auch kommen kann, ist eine Entlastung für die Personen, die am Bett sind und Entscheidungen möglicherweise ad hoc treffen müssen.
Und das gilt auch für Ärztinnen und Ärzte, also dass die wie auch froh sind, wenn sie können auf euch zurückgreifen können.
Ja. Und das gilt auch im Bereich der Entscheidungsfindungsprozesse, wo viele sagen, wenn ihr dabei seid, dann haben wir weniger häufig das Gefühl, dass wir sinnlose Maßnahmen ergreifen, die wir dem Kind eigentlich gerne ersparen würden.
Also dass ihr wie könnt abschätzen, was macht dann jetzt noch Sinn an Behandlung oder
Therapie? Ja, dass wir vielleicht Fragen auch früher einbringen, auch mit Eltern, wenn möglich auch dem Kind, oder den Großeltern zusammen zu überlegen, ja, wo wollt ihr eigentlich hin? Was erhofft ihr euch? Mhm. Und was braucht es dafür, um das zu erreichen? Und was macht vielleicht keinen Sinn mehr? Ich glaube, dass das wichtige Aufgaben von uns sind, frühzeitig solche Fragen zu stellen und nicht nur als Spezialist, also nur, das tun Spezialisten auch nicht nur, die haben auch dieses vorausschauende Denken sicherlich, aber sie haben noch viel stärker, was machen wir als nächstes, wenn die Therapie nicht funktioniert? Mhm. Und wir denken vielleicht früher mal dran, ja, wird es überhaupt eine andere Therapie geben, die funktioniert? Und ist dieses Kind nicht schon viel zu krank, um noch die dritte, vierte und fünfte Therapiemaßnahme zu ergreifen? Könnte man nicht einfach ein bisschen Druck aus dem System rausnehmen, um tatsächlich Lebensqualität, wenn wir von Palliativcare sprechen, auch leben zu können?
Mhm. Ihr habt zwar nicht untersucht, wie Belastung ist von den Fachpersonen in eurem Bereich. Trotzdem meine Frage, wie geht ihr dann mit Belastung oder Überbelastung um?
Jetzt wieder was zu sagen, noch?
Ja, also grundsätzlich ist es sicher sehr individuell in unserem Team, denke ich. Ich kann da jetzt einfach für mich reden, dass ich finde, dass auch eine vermeintlich belastende Situation, man ist vielleicht in einer sehr mit sehr emotional, sehr viel Trauer, die einem begegnet, je nachdem, aber auch viel Glück, also es ist beides, hat auch etwas sehr Berührendes. Und wenn man dann merkt, für Eltern kann es stabilisierend sein in dieser Situation, dass man eben, was auch immer, dann mit ihnen bespricht und vielleicht eine kleine Lösung findet oder aber auch zusammen anerkennt, okay, es gibt jetzt nicht die perfekte Lösung, aber wir sehen das Leid, dass da auch Dankbarkeit kommt. Und so, insofern finde ich, ist es nicht einfach nur per se belastend. Und ich persönlich bin halt einfach sehr, ja, ich habe einen guten Ausgleich jetzt privat und brauche dann irgendwie, tue mir Gutes und gehe in die Natur und schaue, was ich brauche, um auch so schon ein bisschen Batterien wieder zu füllen, die dann manchmal ein bisschen leerer sind am Abend als am Morgen.
Wie ist es bei dir, Eva? Ich muss vielleicht die Frage anders stellen. Man kann ja auch sagen, was motiviert dich denn besonders, an deiner Arbeit zu bleiben und immer wieder neu auf die Situationen einzugehen?
Also ich sehe dort einfach eine Lücke im Gesundheitssystem und auch in der Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendheilkunde, in der Pädiatrie, dass bei allem Fortschritt, den wir in der Medizin erreicht haben, und ich komme aus der Kinderonkologie, also ich habe da ganz stark auch mitgearbeitet. Das hat mir große Freude gemacht, es hat mich wahnsinnig motiviert. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, ja, was tun wir denn mit den Kindern, die nicht von diesen Medizinfortschritten profitieren können? Weil wir können nicht nur Erfolgsgeschichte schreiben, wir haben auch Misserfolge. Und diese Misserfolge gehören in der hochspezialisierten Medizin genauso berücksichtigt wie die Erfolge. Und irgendwann habe ich wie so gespürt, Mensch, das interessiert mich einfach mehr, als ja, in dem Bereich zu arbeiten, wo es eigentlich darum geht, immer noch den nächsten Köcher zu ziehen. Und damit finde ich auch, ähnlich wie Nora das gesagt hat, ich finde es befriedigend und ich finde es wichtig, ich finde es sinnstiftend, auch wenn wird viele dieser Kinder verlieren und der Tod am Ende steht und nicht die Heilung. Und für mich kann das Sterben eines Kindes auch etwas Gesundes haben, als wenn ein Kind so therapiert wird, dass es eigentlich keine gesunden Elemente mehr hat und auch sein Leben nicht so leben kann, wie ich mir das für ein Kind wünsche, auch wenn ich nicht die Kriterien festlegen möchte für das, was ein lebenswertes und gutes Leben ist. Aber wenn Eltern formulieren, mein Kind leidet und wir können nichts gegen dieses Leiden tun, dann kann es auch sein, dass wenn das Kind sterben darf, dass das etwas Gutes sein kann. Das ist schwierig und das möchte ich nicht aus einer Arroganz heraus sagen oder aus dem Gefühl heraus sagen, dass ich irgendetwas besser wüsste, sondern auch aus meinen langjährigen Erfahrungen, die ich mit diesen Familien habe. Wir sind durchaus die Menschen, die auch weiter im Kontakt mit diesen Familien bleiben und wo eine Dankbarkeit auch uns gegenüber ist, auch wenn wir nicht jetzt diejenigen waren, die quasi für den nächsten Therapieversuch gekämpft haben, sondern vielleicht eher etwas mehr zurückgenommen haben und Familienaspekte in den Vordergrund gestellt haben.
Mhm. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu der Studie. Was für Schlüsse ziehen ihr jetzt auf für eure Arbeit, auch wenn es nicht ganz so rausgekommen ist, wie ihr euch das vielleicht am Anfang vorgestellt habt. Was nehmt ihr mit?
Also die Studie stellt für mich nichts in Frage von dem, was wir über die letzten 16 Jahre erarbeitet haben. Wahrscheinlich ist es sehr schwierig, Lebensqualität wirklich rein quantitativ abbilden zu können von diesen Familien. Ich bin überzeugt, dass wir in unserem täglichen Tun bei diesen circa 200 Familien, die wir im Jahr betreuen, viel für Lebensqualität tun können und auch viel für, wenn man jetzt von dem Wort Lebensqualität wegkommt, viel für die Familien und ihre Alltagsbewältigung tun können. Und dass wir dabei auch helfen können, dass wenn ein Kind stirbt, dass die Familien danach nicht in eine völlige Verzweiflung fallen. Das heißt nicht, dass sie nicht trauern, überhaupt nicht, aber dass sie als Familie funktionsfähig bleiben oder wieder funktionsfähig werden.
Mhm.
Und auch Lebensfreude Platz hat.
Mhm. Mhm. Ich denke, es ist ja auch wichtig, dass wir auch in der Gesellschaft bleiben oder durch das oder wieder zurück in die Gesellschaft finden auch. Also geht ja auch uns etwas verloren, wenn die Familien so schwer belastet sind.
Mhm.
Mhm. Was braucht es dann für die Zukunft jetzt aus dieser Studie raus oder überhaupt für die spezialisierte pädiatrische Palliativcare? Du hast vorhin am Anfang gesagt, nur 10% der Familien kommen jetzt überhaupt über. Ich meine, das ist ja dramatisch. Wie können wir das ändern?
Also wir brauchen ein flächendeckender Riss, heißt nicht flächendeckend 100%, aber ein flächendeckender Riss-Angebot für Palliativcare. Man kann das auch ausweiten auf Familien mit komplex chronisch kranken Patienten oder auch chronisch kranken Menschen. Das muss ja nicht nur Kinder und Jugendliche betreffen, aber dafür braucht es mehr Angebote. Und wir müssen uns im Gesundheitssystem überlegen, wie ist das in Zukunft finanzierbar? Weil es kann nicht sein, dass wir solche Angebote nur über Drittmittel oder zu einem großen Teil oder zu mehr als 50% über Drittmittel langfristig finanzieren. Das kann in einer Neustartsituation sein. Aber wenn ich jetzt bei uns das anschaue, nach 16 Jahren sind wir heute immer noch auf einen hohen Anteil von Drittmitteln angewiesen. Das sind mehr als 50% unserer laufenden Kosten. Und zwar nicht für irgendwelche extraordinären Geschichten wie irgendwelche Workshops und irgendwelche Ausflüge, die wir mit Familien machen, sondern für unser Personal, das hier tagtäglich arbeitet.
Mhm.
Wenn man die Befindlichkeit von Fachpersonen anschaut, dann bin ich als Leiterin von diesem Kompetenzzentrum immer wieder glücklich und stolz zu sehen, dass wir ein sehr stabiles Team haben und dass wir keine hohen Fluktuationen haben im Vergleich zu anderen Abteilungen. Und das bedeutet, dass von Fachpersonenseite diese Arbeit leistbar ist, ohne dass die Menschen daran zerbrechen. Das passiert natürlich nicht von alleine. Da muss man was dafür tun. Und ich glaube, wir als Team tun viel dafür. Wir sind uns auf der einen Seite als Einzelpersonen bewusst darüber, was wir für eine Arbeit machen, was wir brauchen, damit wir sie tun können. Und ich bin als Leiterin dieses Teams mir bewusst, wie wir als Team oder wie ich als Leiterin für das Team schauen muss, im Sinne von Coaching-Aktivitäten, von Supervisionen, aber auch im Hinblick auf die Einzelpersonen, dass es dort Freiräume gibt. Und ich glaube, dass das was Wesentliches ist und auch Modellcharakter in unserem heutigen Gesundheitssystem sein kann, wo wir viel über Burnout hören bei den verschiedenen Fachpersonen und insbesondere im ärztlichen Bereich.
Eva Bergstresser, Nora Giudi, danke vielmals für den Einblick in eure Arbeit und in die Sphera-Studie. Und danke für das Gespräch.
Danke dir.
Eva Bergstresser hat es am Anfang des Gesprächs schon gesagt. Verglichen mit dem Ausland ist der Nachholbedarf in der Schweiz in Sachen pädiatrische Palliativcare gross. Gemäss aktueller Hochrechnung vom Bundesamt für Gesundheit leben bei uns 10'000 Kinder mit einer lebenslimitierenden Erkrankung, die sich mit ihren Familien kaum vorstellbaren Herausforderungen stellen müssen. Im besten Fall steht ihnen ein multiprofessionelles Team mit einer spezifischen Weiterbildung in pädiatrischer Palliativcare zur Seite. Aber lange nicht allen. Die Sphera-Studie zeigt eindrücklich auf, wie wichtig ein spezialisiertes Team ist, oder betroffenen Familien umfassende Versorgung können gewährleisten. Zu der Sphera-Studie gibt es eine gut aufgemachte und lesenswerte Broschüre, die man kann unter sphera.unibas.ch/medien herunterladen kann. Diesen Link und weitere Links gibt es in den Shownotes. Ich danke am Sphera-Studienteam mit den Studienleiterinnen Eva Bergstresser vom Zürcher Kinderspital und der Pflegewissenschaftlerin Karin Zimmermann von der Uni Basel, dass wir die Folgen im Palipod und im letzten Stündli in einer Partnerschaft haben produzieren können. Im zweiten Teil der Sphera-Episode geht es dann um die Frage, warum spezialisierte pädiatrische Palliativcare nach wie vor auf Spenden angewiesen ist. Im letzten Stündli redet Elena Ibello mit einer betroffenen Familie und der Doktorandin Ann-Kathrin Gerber. Das war es für das Mal vom Palipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff. Und ganz zuletzt noch ein Hinweis. Palliativ Solothurn und die Hospizgruppe Solothurn feiern das Jubiläum. Seit 15 Jahren sind die beiden Organisationen im Einsatz, um die Versorgung mit Palliativcare in ihrem Kanton zu verbessern und zugänglicher zu machen. Ihr gemeinsames Jubiläum feiert Palliativ Solothurn und die Hospizgruppe Solothurn mit einer besonderen Theateraufführung. Und zwar mit dem Stück «Hinüber». Es thematisiert das Tabuthema einmal auf eine ganz neue Art. Der Tod. Der will nämlich einfach in Ruhe seinen Morgenkaffee trinken. Aber weil fleissig gestorben wird und er 24 Stunden Pickendienst hat, gerät der Tod an den Rand eines Burnout. Nur, was passiert dann? Ein theatralisches Gedankenexperiment, das sich ums Leben und darum auch ums Sterben dreht. Die Muriel Kählin hat das Stück geschrieben und sie führt auch Regie. Die Aufführung findet im Kapuzinerkloster Solothurn statt. Am 7. und 9. November zu Abend um 8 Uhr, am Sonntag am 10. November am Morgen um 11 Uhr. Todesmutige und andere Interessierte können jetzt schon Tickets reservieren. Über die Website palliative-so.ch oder auch über Eventfrog.